Ja, für mich auch was Besonderes heute. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man einen ehemaligen Bundeskanzler bei sich im Podcast hat. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Sebastian Kurz.
Vielen Dank für die Einladung.
Merken Sie das eigentlich in Ihrem Umfeld jetzt auch noch, dass Menschen anders sind, wenn sie in den Raum kommen?
Also anders ist, glaube ich, weiß ich nicht, die falsche Formulierung. Ich habe das natürlich damals recht stark gemerkt, als ich jung in die Politik eingestiegen bin, dass damals, als ich 24 war und Staatssekretär, auf einmal dann Freunde, die ich gut kannte, irgendwie auf einmal jetzt nicht ganz sicher waren, wie sie jetzt eigentlich. Und dann hat mich der eine oder andere Bekannte gefragt, na, wie soll ich denn jetzt sagen? Ja, das habe ich immer sehr lächerlich empfunden. Also mir ist eigentlich am liebsten, wenn mich meine Freunde ganz normal behandeln, wenn mich andere Menschen auch ganz normal behandeln, ganz gleich wie der Titel oder die Funktion oder das Amt gleich ist. Ich habe immer sehr darauf gedrängt, dass das so ist. Also insofern, glaube ich, habe ich diejenigen, die da gefährdet sind, einen anders zu behandeln, weil man Politiker ist oder Politiker war, das habe ich, glaube ich, recht schnell abstellen können, Gott sei Dank.
Aber auch das Gefühl gehabt, Sie kommen herein in den Raum, sind gleich mit jedem und die Atmosphäre war innerhalb von wenigen Augenblicken sehr entspannt.
Ich glaube, das Einzige, was vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn man jetzt keine öffentliche Funktion hat oder hatte, ist, dass einen natürlich recht viele Leute erkennen. Ja, dass, wenn man sich wo vorstellt, dass viele dann lachen und sagen, naja, wissen wir eh, wie du heißt. Also ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Ja, manchmal ist das vielleicht ein bisschen merkwürdig sozusagen, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt oder kennenlernt und das Gegenüber ist einem völlig neu und das Gegenüber hat aber das Gefühl, es kennt einen perfekt, weil es hat einen schon 100-mal im Fernsehen im Wohnzimmer gesehen. Das ist vielleicht sozusagen das einzig Ungewohnte oder ungewohnt jetzt für mich schon lange nicht mehr, aber das einzig, wie soll ich sagen, andere, wenn man ja eine öffentliche Funktion hatte.
Da kann man dann überhaupt noch unbeobachtet irgendwo sein oder denkt man sich immer, oh Gott, hoffentlich fällt mir jetzt beim Spaghetti essen die Soße nicht auf die Hose oder ich weiß es nicht.
Also unbeobachtet ist man nie, ja, weil ich bin schon drauf gekommen, es gibt irgendwo auf der Welt, egal wo man ist, immer irgendeinen Deutschen zumindest, ja. Also ich kann mich erinnern, wir waren einmal sehr lustig und lange in New York aus und ein Arbeitskollege von mir hat gesagt, na schau, das ist angenehm für dich, da kennt dich wirklich keiner. 2 Minuten später ist einer da gestanden und hat sich als Deutscher vorgestellt und wollte ein Foto machen. Also ich würde mal sagen, unbeobachtet wahrscheinlich nicht, ja. Aber ganz ehrlich, wenn man sich relativ normal verhält, ja, wie Sie und ich, ja, also dann ist jetzt beobachtet sein auch kein Problem, ja. Also wenn man die Spaghetti-Nudel runterfällt beim Essen, okay, passiert anderen auch, ja. Und allzu unanständige Sachen mache ich hier nicht. Also insofern ist es relativ wurscht, ehrlicherweise.
Ja, da zitiere ich jetzt über den Markus Lanz, der gesagt hat, egal wo man auf der Welt hinkommt, irgendein Deutscher ist sicherlich schon dort.
Ich glaube, das stimmt. Mit den Österreichern ist es anders, aber die Erfahrung mit den Deutschen habe ich auch gemacht, ja.
Wie geht's Ihnen denn jetzt?
Sehr gut eigentlich. Also wir sind recht stark beschäftigt, mein ganzes Team und ich. Und daheim haben wir 2 kleine Kinder, knapp 4 und 6 Monate. Also ich würde sagen, es hat sich mein ganzes Leben sehr stark verändert, aber in einer sehr positiven Art und Weise. Und ich genieße es eigentlich beides sehr. Also ich finde es daheim mit Kindern großartig. Ich habe immer gedacht, ich will Kinder haben, aber ich habe immer geglaubt, möglichst spät und maximal 2. Jetzt seitdem der erste da ist, denke ich mir, je mehr und je schneller, desto besser. Also ich finde das einfach extrem bereichernd. Und beruflich finde ich es auch spannend, einmal was aufzubauen, unternehmerisch tätig zu sein. Es war ein bisschen eine Umstellung am Anfang, die eigene Komfortzone zu verlassen. Aber jetzt ist es ja doch schon bald 4 Jahre. Jetzt fühlt sich's eigentlich schon wieder relativ gewohnt an.
Ich nehme mal an, dass es keinen Plan gegeben hat damals danach, dass man sagt, okay, wenn ich Bundeskanzler nicht mehr bin, dann mache ich das oder
überhaupt nicht.
Und das kam ja auch so schnell, ist in der Politik nun mal so. Gab es da diesen Moment des Zweifelns in dieser Phase, wo man sich sagt, boah, was mache ich jetzt und wie soll ich weitermachen?
Na, also erstens einmal, Plan gab es überhaupt keinen, weil ich war damals mitten in der Funktion, war ja mit 35 jetzt auch noch nicht allzu alt für ein politisches Amt. Also hat man wahrscheinlich gedacht, ich werde das nicht ein Leben lang machen, aber ich hatte jetzt auch alles andere als eine Idee, was ich als nächstes mache. Und als ich dann die Politik verlassen habe, gab es natürlich bei mir in diesen Tagen, wo ich mir sicher war, okay, ich werde das sein lassen. Das war genau die Phase, wo damals mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich lasse das bleiben. Und ich habe das sehr lange gemacht, gern gemacht. Aber es hat sich einfach richtig angefühlt, was anderes zu starten. Und da wusste ich es für mich schon, aber sonst wusste es noch keiner und ich habe es auch nicht öffentlich gemacht. Und diese Tage vor der Pressekonferenz, wo ich mir gedacht habe, okay, was wird dann sein, was tue ich dann eigentlich, die waren natürlich sehr, sehr merkwürdig. Sie waren Gott sei Dank dadurch überlagert, dass gerade unser Baby auf die Welt gekommen ist und das hat alles überstrahlt. Aber in den Momenten, wo ich trotzdem drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, okay, wie wird das, was mache ich? Also es war völlig unklar. Und Gott sei Dank, und dafür bin ich sehr dankbar, war es dann so, dass mit der Pressekonferenz mir eigentlich gleich einige Leute aus Deutschland und der Schweiz und Amerika geschrieben haben und gesagt haben, jetzt mach was mit uns oder für uns oder wir sind die und die und das Unternehmen und es wäre doch spannend, drüber zu sprechen. Also da war Gott sei Dank dann innerhalb von wenigen Stunden einiges an Möglichkeiten da. Interessanterweise sind es all diese Dinge nicht geworden und es wäre wahrscheinlich das meiste auch nicht das Richtige gewesen, aber es hat mir mal ein gewisses Maß an Entspanntheit gegeben, dass ich mal gedacht habe, okay, also irgendwas gibt es anscheinend immer, was man tun kann. Und dann habe ich eigentlich auch gleich mich hingesetzt und mir mal überlegt, sozusagen, was könnte es sein. Habe dann ein paar Angebote gehabt, die ich mir genauer angeschaut habe. Und ehrlicherweise, weil ich nicht genau wusste, welche Branche oder was genau, weil man in der Politik halt einfach so ein Generalist ist und in kein Thema total in die Tiefe einsteigt. Also genau weil das so war, habe ich mich dann auch für einen bisschen breiteren Zugang entschieden. Habe damals eben mit einem kleinen Team ein Beratungsunternehmen gestartet und habe dann begonnen mit einigen Kunden von Peter Thiel bis Abu Dhabi zu arbeiten und bin so dann ja ins unternehmerische Tun eingestiegen.
Der klassische Fall von eine Tür geht zu, andere Tür gehen auf. Was muss denn eine Herausforderung haben, damit sie dafür Feuer fangen, dass sie dann sagen, ja, das interessiert mich jetzt, da möchte ich wirklich mitarbeiten. Was muss das sein?
Also ist, glaube ich, sehr unterschiedlich in der Lebensphase bei mir zu betrachten. Also ich würde mal sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich in die Politik eingestiegen bin, hat mich das extrem begeistert, ja, weil es einfach ein wunderschönes Gefühl war, mit den besten Leuten zu arbeiten, was fürs eigene Land zu tun, was Positives für die Bevölkerung zu bewegen. Also wenn man in der Politik ist, dann fragt man sich keinen Tag in der Früh, warum stehe ich eigentlich auf? Ne? Also sozusagen, wenn man...
Das Sinn ist gegeben.
Also es ist einfach eine extrem hohe Sinnhaftigkeit. Mhm. Und mir ist Geld ehrlicherweise nicht so wichtig. Mhm. Ich habe immer gut verdient und immer gut gelebt und immer mehr verdient, als ich gebraucht habe. Also insofern war das nie mein großer Antrieb. Mhm. Aber diese Sinnhaftigkeit in der Politik, die habe ich irrsinnig genossen. Als ich dann ausgestiegen bin und am Anfang nicht genau wusste, was will ich machen, was interessiert mich eigentlich, ja, war ich dann ein bisschen offener und habe einfach Unterschiedliches auch ausprobiert, gerade in der Beratungstätigkeit. Das waren unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Länder. Und ich habe dann schnell für mich entdeckt, dass sozusagen mich Middle East sehr interessiert als Region, habe dann relativ schnell mich darauf konzentriert und habe das sehr genossen, dort ein bisschen tiefer einzutauchen und einmal andere Länder stärker kennenzulernen als durch einen Urlaub oder eine Reise als Außenminister oder Bundeskanzler. Und jetzt würde ich sagen, mit der Zeit bin ich drauf gekommen für mich, dass einerseits mich einfach wirklich unternehmerische Projekte sehr reizen, ja, dass mich insbesondere der ganze Bereich künstliche Intelligenz sehr reizt. Und das Wichtigste für mich ist, ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, die ich mag. Also es könnte noch so eine gute Möglichkeit sein, mit jemandem zu arbeiten, der mir auf die Nerven geht. Auf das habe ich null Lust und tue ich auch nicht. Und war eine Entscheidung, die ich Gott sei Dank schon früh treffen konnte. Und da bleibe ich mir auch selbst treu. Also insofern würde ich sagen, für mich gilt immer first who, then what. Ja? Wenn wir dann sozusagen bei what angelangt sind, dann finde ich im Moment den Bereich künstliche Intelligenz irrsinnig interessant, weil er einfach so total transformativ ist.
Ja, da muss ich jetzt mal nachhaken. Künstliche Intelligenz, die einen sehen sie als das dämonische, gefährliche, das die Menschheit ablösen wird, die anderen sagen, nein, das wird uns wahnsinnig helfen, damit wir vielleicht auch Zeit haben für die Dinge, die uns als Menschen wichtig sind. Wo stehen Sie in welchem Team oder ein bisschen in der Mitte?
Ja, also dämonisch und böse, und das halte ich mal für absoluten Schwachsinn. Ja. Wie bei jeder neuen Technologie kann es auch Risiken geben, ja, aber ich glaube, es ist einmal grundsätzlich der falsche Zugang im Leben, immer gleich nur mit den Risiken anzufangen, geistig. Ja, also ich würde mal sagen, ja, natürlich kann es Risiken geben, wie bei allem. Ja, also egal, was bisher erfunden wurde, es gab immer eine Möglichkeit, es auch negativ einzusetzen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sollten wir mal aufs Positive fokussieren. Das tun die meisten Teile der Welt auch. In Europa ist es ein bisschen anders, aber die meisten Teile der Welt fokussieren einmal auf das, was dadurch alles möglich wird. So, und ich würde mal beim Wichtigsten beginnen, nämlich der menschlichen Gesundheit. Und allein hier, glaube ich, werden wir eine grandiose Entwicklung erleben. Sie müssen sich vorstellen, durch die bessere Nutzung von Daten wird es einfach gelingen, ganz viel, was derzeit noch ja unangenehme Krankheiten, bedrohliches ist für unseren Körper, einfach wesentlich besser zu behandeln, zu bekämpfen, vielleicht fast gänzlich zurückzudrängen. Also ich bin extrem positiv, einmal was den ganzen Biotech- und Health-Bereich betrifft, durch die bessere Nutzung von Daten und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dann einen Schritt weiter. Ich glaube, in ganz vielen Branchen wird sich einfach die Produktivität erhöhen. Und ja, wir werden einfach in ganz vielen Bereichen besser werden. Und es wird viel mehr möglich sein. Und das alles sehe ich einfach einmal als extrem positiv. Und natürlich wird es auch mit politischen Herausforderungen verbunden sein, weil gewisse Jobs sicherlich wegbrechen, gewisse Jobs werden sich stark verändern und Neues wird entstehen. Das war immer so, aber all denen, die so eine große Angst vor Fortschritt haben, kann ich nur sagen, ich glaube, ja, ein Besuch in dem einen oder anderen Museum und der Auseinandersetzung mit unserer Geschichte hilft. Ja? Also ich glaube, keiner will mehr mittelalterliche Zahnbehandlung oder medizinische Behandlungen. Ja? Ich glaube, dass jeder dankbar ist dafür, wie wir heute leben, in welchem Standard wir leben. Ja? Also ich glaube, technologischer Fortschritt hat uns als Menschheit einfach massiv vorangebracht und hat unser aller Leben besser gemacht, und das wird auch in Zukunft so sein.
Ja, und Sie haben jetzt selbst zwei Kinder und würden ja nichts tun, was diesen Kindern in Zukunft schadet. Ich meine, das definitiv. Sie sind ein Familienmensch. Ich habe jetzt ein bisschen herausgehört, es wäre sogar noch denkbar, dass da noch ein drittes, viertes Kind kommt. Da will ich jetzt nicht so weit vorgreifen, aber Sie scheinen das sehr, sehr zu genießen. Wie möchten Sie denn, dass Ihre Kinder einmal, was sollen Ihre Kinder später mal über Ihren Papa gesagt haben oder sagen?
Also das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht das Relevanteste. Die sollen liebevoll aufwachsen, ja, und eine schöne Kindheit und Jugend haben. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die man als Eltern hat, und alles andere wird sich weisen. Also ich habe das Glück gehabt, sehr liebevoll erzogen worden zu sein. Meine Eltern haben mir immer alle Freiheiten und Möglichkeiten gegeben, und das habe ich extrem geschätzt. Und wenn ich es nur halb so gut mache wie meine Eltern, dann bin ich schon sehr zufrieden.
Wie schaffen Sie den Switch von einem sehr durchgetakteten, harten Arbeitstag, dann nach Hause zu kommen und trotzdem sich Zeit, und zwar Quality-Zeit, zu nehmen für die Kinder? Ist ja oft nicht so einfach, denkt man sich so, und jetzt möchte ich mal die Füße hochlagern und meine Ruhe haben. Wie machen Sie das?
Na, das ist viel besser und ganz anders als in der Politik. Also ich würde sagen, die Herausforderung an der politischen Arbeit ist ja, dass ganz vieles unplanbar ist, dass immer irgendwas passiert. Und ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Also jedes Wochenende, jeder Sonntag, egal was da geplant war, im Regelfall hat es darin geendet, dass schon in der Früh klar war, es ist doch ein Arbeitstag. Ja. Jeder zweite Urlaub war so, dass ich am Weg dorthin entschieden habe, ich fliege doch nicht oder ich komme später nach oder ich fliege zwar mit, aber fliege dann gleich wieder heim. Das ist jetzt bei mir wesentlich planbarer. Also ich bin zwar viel im Ausland, ich arbeite viel, aber wenn ich am Wochenende frei habe, habe ich frei. Und wenn ich mir einteile, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann habe ich Zeit mit meinen Kindern. Also das ist wesentlich angenehmer. Ich würde sagen, ich arbeite noch immer sehr, sehr viel. Ich bin sehr viel im Ausland. Immer wenn ich länger weg bin, machen wir das als Familie gemeinsam und die Kleinen sind mit. Aber ja, wenn im Kalender steht, es ist was mit den Kindern, dann gibt's auch keinen Grund, dass das nicht stattfinden sollte.
Ja, das hört sich jetzt so an, das muss eine Beziehung auch erstmal aushalten, was da vorher passiert ist, so ein Politikerleben und eine Partnerin eines Politikers. Wann haben Sie gewusst, dass Ihre Partnerin die richtige ist?
Also wir kennen uns schon relativ lang. Meine Freundin scheut die Öffentlichkeit, insofern würde ich das da jetzt auch nicht allzu groß ausbreiten. Aber ich glaube, wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Und sind beide jetzt überglücklich mit den zwei Kindern. Das ist einfach extrem bereichernd. Ich habe mir das nie so vorstellen können. Ich habe immer schmunzeln müssen, wenn mir Freunde gesagt haben, wie großartig das ist, der Vater zu werden. Habe ich mir immer gedacht, ja. Wollte das zwar immer, aber habe sozusagen jetzt nie ganz begreifen können, wie krass das ist. Mhm. Damit bin ich sehr zufrieden.
Wie darf ich mir das vorstellen? Sebastian Kurz wechselt auch die Windeln und macht das Flascherl?
Ja, natürlich helfe ich mit, aber ich gebe zu, dass jetzt aufgrund dessen, dass ich recht viel beruflich eingespannt bin, ist es jetzt keine 50-50-Aufteilung bei uns. Ja, und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass meine Freundin das so intensiv aufopfernd und großartig macht. Und ich gebe zu, wenn ich daheim bin, sind es dann eher die schönen Aspekte, die ich mir herausnehmen darf. Das ist ein bisschen der Vorteil derjenigen, die nicht immer da sind.
Jetzt hat man auch mehr Zeit für Freundschaften vermutlich wieder. Könnte ich mir vorstellen.
Eingeschränkt, würde ich sagen. Ja, klar, weil, also ich glaube, ich arbeite recht viel. Ja. Ich bin viel unterwegs, bin sehr viel im Ausland und relativ wenig in Wien. Und der Großteil unserer Freunde sind in Wien und in Österreich. Und insofern würde ich sagen, hat sich das nicht unbedingt zum Positiven entwickelt. Aber ich glaube, ja, ist auch ganz normal. Und die wahren Freundschaften halten es auch aus, wenn es mal ein paar Jahre vielleicht ein bisschen weniger Zeit gibt.
Gibt es einen Menschen in Ihrem Leben, dem Sie wirklich bedingungslos alles erzählen, alles anvertrauen?
Also ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Freunden, auch zu meinen Kollegen im Team. Ich war immer so und habe da ein sehr großes Grundvertrauen. Also ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, es gibt einen Freund oder was, dem man alles anvertraut, weil einfach aufgrund der unterschiedlichen Bereiche man mit unterschiedlichen Leuten über Unterschiedliches spricht. Ne? Also ich würde mal sagen, meine Kollegen, die wissen meine beruflichen Themen und da gibt's ja eine totale Offenheit und also da wird bei uns alles gemeinsam diskutiert. Und mit meinen privaten Freunden rede ich jetzt eher die privaten Dinge. Also insofern ist es, würde ich sagen, nicht auf einen Menschen zuspitzbar. Nicht, weil ich niemandem da genug vertrauen würde oder weil der eine Mensch fehlt, sondern weil es einfach natürlich ist, weil das Leben, glaube ich, unterschiedliche Facetten hat.
Was ist Ihnen wichtiger, dass man Sie mag oder Sie respektiert werden?
Das habe ich ehrlicherweise noch nie so nachgedacht. Ja. Also ich glaube, ich habe einfach so viel erlebt politisch, dass ich relativ früh, Gott sei Dank, aufgehört habe, mir über diese Dinge den Kopf zu zerbrechen. Also ich habe so eine ganz nette Anekdote, die mich sehr geprägt hat. Ich habe einen guten Freund, der hat damals, als ich Staatssekretär wurde mit 24 und als da ein extremer Gegenwind war und die Medien furchtbar waren und der Standard geschrieben hat, es verarsche, dass ich Staatssekretär bin und einfach sozusagen wirklich alles Negative auf mich hereingebrochen ist, was man sich vorstellen kann, hat ein guter Freund von mir mich angerufen und hat gesagt, du, ich weiß, das ist jetzt hart, aber schau, ich gebe dir einen Tipp, schau nicht zu sehr auf das, was in der Zeitung steht, denk da nicht zu viel drüber nach, wie dich jetzt Leute sehen oder wie dein Image ist, sondern probier einfach jeden Tag aufzustehen, hart zu arbeiten, dein Bestes zu geben und das zu machen, was du für richtig erachtest. Und wenn du jetzt dich davon abhängig machst, ob jetzt jeder einzelne Schritt, den du setzt, Applaus oder Kritik auslöst, dann kannst du den Job nicht machen. Und dieser Tipp, zu sagen, mach, was du für richtig erachtest, das hat mir damals sehr geholfen, weil ich glaube, ich hätte keine andere Möglichkeit gehabt, weil einfach alles so furchtbar war. Und ein Jahr später ist es dann sehr gut gelaufen und ich habe den Freund damals getroffen und habe mich bedankt für den Tipp und er hat gesagt, und weißt du, was das Wichtigste ist? Das Gleiche gilt jetzt genauso. Und habe ich gesagt, was meinst du damit? Er hat gesagt, na, genauso wie damals, ja. Wenn du jetzt gelobt wirst oder Applaus isst, dann nimm das nicht allzu ernst. Achte nicht darauf, mach noch immer das, was du für richtig erachtest und mach dich auch nicht von dem Applaus abhängig. Und das ist, finde ich, einer der wertvollsten Tipps, die ich je bekommen habe. Dadurch, dass ich damals, als es so furchtbar war, kaum eine andere Möglichkeit hatte, habe ich es irgendwie automatisch umgesetzt und ehrlicherweise lebe ich seither sehr gut und ganz ehrlich, die Dinge ändern sich so schnell, ja, also sozusagen damals in der Migrationskrise, wir sind behandelt worden wie die letzten Menschen, der Rechtsradikale, furchtbar, böse, antieuropäisch, rassistisch, menschenfeindlich und einige Jahre später haben viele gesagt, na, ihr habt damals recht gehabt und Gott sei Dank, ja, also wie soll ich sagen, das ist alles so volatil, wer sich davon abhängig macht, der, glaube ich, ja, wird sicher nicht langfristig gut durchs Leben gehen können. Und insofern, ja, bin ich eigentlich damit immer gut gefahren, dass ich, ja, in der Früh aufstehe, fleißig bin, arbeiten gehe, mein Bestes gebe, ganz gleich in welcher Rolle, Position, Aufgabe, dass ich, ja, Menschen um mich habe als Freunde, Familie, mit denen ich eng und vertraut bin, die ich mag, die mich mögen und der Rest, ja, ist nicht so relevant, glaube ich.
Ich finde das gerade spannend. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview mit Harry Styles, dem Popsänger, gesehen. Der hat auch von einem Bekannten, wird derselbe Freund sein, denselben Tipp bekommen. Er soll weder die harte Kritik noch das große Lob des Beides nicht ernst zu nehmen, sondern einfach gerade seinen Weg gehen. Wenn Sie sich's aussuchen könnten, in welchem Land wären Sie denn sonst gerne Politiker gewesen, weil Sie sagen, da hätte ich wirklich was bewegen können? Oder das wäre spannend gewesen?
Also ich bin ein Österreicher durch und durch, ja. Ich bin da aufgewachsen, ich bin da verwurzelt, ich bin ein Patriot. Also die Frage hat sich für mich nie gestellt und die würde sich auch nicht stellen.
Okay, klare Antwort. Wie sieht es aus? Gibt es oder haben sich in den ganzen Jahren da, hat es diesen Moment gegeben oder wo Sie gesagt haben, ich freue mich schon wieder auf ein Treffen mit jemandem, der nicht meiner Meinung ist, weil ich den Austausch, die Diskussion so spannend finde, also in einer anderen Partei oder auch in der eigenen Partei im Umfeld. Gab es so etwas?
Ja, natürlich. Ich finde, es gibt einfach zwei Arten von Menschen, was das betrifft. Ja, also ich glaube, es gibt diejenigen, die der Meinung sind, nicht nur sie haben Recht, weil das glaubt ja jeder, sozusagen, der eine Position hat und der sie hinterfragt und der die Position sozusagen weiterentwickelt und dran arbeitet und da viel Energie investiert. Jeder glaubt, er hat Recht, was ja in Ordnung ist. Aber es gibt diejenigen, die nicht nur glauben, dass sie Recht haben, sondern die auch glauben, sie sind moralisch überlegen, ihre Position ist besser, ihre Position ist besser für die Welt, ist menschenfreundlicher, ist humanistischer, ist richtiger auf einer moralischen Ebene. Und mit solchen Leuten tue ich mir extrem schwer und solche Dialoge habe ich auch nie genossen, sondern habe ich immer als irgendwie unangenehm empfunden. Und dann gibt's Leute, die haben einfach eine andere Meinung, die glauben auch, sie haben Recht, aber die werten nicht in Gut und Böse, ja. Und mit den Leuten, finde ich, kann man irrsinnig spannend diskutieren, die eigene Position schärfen, vielleicht da und dort auch die eigene Position überdenken, neue Aspekte hören und sehen. Also das finde ich sehr bereichernd.
Glauben Sie, dass es früher leichter war, Politiker zu sein?
Ich glaube, Politiker sein ist also erstens kann ich es nicht beurteilen, weil ich nicht in der Zeit vorm Handy oder vor Social Media oder vor Online-Medien oder was auch immer Politiker war. Drum kann ich, bin ich wahrscheinlich der Falsche, die Frage zu beantworten. Und zum Zweiten, ich finde es jetzt nicht so schwierig, Politiker zu sein. Ich finde ehrlicherweise, dass es gerade in der Wirtschaft international sehr, sehr kompetitiv ist und extrem viele, extrem gute, super ausgebildete, fleißige Leute gibt. Also ich würde nicht sagen, dass die Politik jetzt schwieriger ist als die Wirtschaft, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt auf der ganzen Welt unterwegs bin, habe ich das Gefühl, bumm, da gibt es viel Talent, viele, die viel können. Oft habe ich eher das Gefühl und finde das schade, dass viele Leute, die sozusagen viel können, in der Wirtschaft viel Geld verdienen können, dass die keine Lust auf Politik haben. Ja, weil sie sich denken, da verdiene ich einen Bruchteil, bin viel mehr Kritik ausgesetzt, wird vielleicht auch noch verfolgt. Also ich glaube, es ist eher so, dass das unser Problem ist. Und zum Zweiten würde ich sagen, weil diese Frage, war es früher einfacher, das bezieht sich ja dann immer auf Social Media und Kommunikation. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Segen, dass es eine Möglichkeit gibt, direkt mit Menschen zu kommunizieren, dass die Möglichkeit gibt, dass Menschen direkt der Politik oder Politikern eine Rückmeldung oder ein Feedback geben. Also ich finde das gut. Ja, ich bin keiner, der Meinung ist, es sollte einzelne wenige Journalisten geben, die dann noch staatlich finanziert, ja, beim Öffentlich-Rechtlichen, und die entscheiden dann, was die Bevölkerung zu sehen und zu hören und zu denken hat, sondern ganz im Gegenteil.
Ich weiß nicht, wen Sie meinen.
Nein, ich finde es in Ordnung, dass Leute gibt und gut, dass Leute gibt, die das hauptberuflich machen, die Journalisten sind, die Profis sind, die das professionell betreiben. Aber ganz ehrlich, wir leben in einer Demokratie. Es ist schon gut auch, dass Leute, die das nicht hauptberuflich machen, auch ihre Meinung äußern dürfen, auch etwas kommunizieren dürfen und in Interaktion treten dürfen. Das finde ich ist etwas Positives.
Sie sind in Ihrem Leben unglaublich vielen tollen Menschen über den Weg gelaufen. Muss nicht einer sein, es sind auch mehrere. Wer hat Sie tatsächlich bislang am meisten beeindruckt, wo Sie gesagt haben, wow, da nehme ich jetzt echt was mit?
Also ich habe Gott sei Dank wirklich viele spannende Leute kennenlernen dürfen, genieße das auch sehr und kann es drum nicht auf einen reduzieren. Also ich finde wirklich in all den Bereichen, also ich habe Leute kennenlernen dürfen, die wirtschaftlich toll sind, ich habe spannende Politiker kennenlernen dürfen, ich habe aber auch unendlich engagierte Menschen kennenlernen dürfen, die ehrenamtlich viel leisten, ja, einfach die sozusagen in ihrem Verein, in ihrer Community einfach vielen Leuten einen Sinn geben, eine Beschäftigung geben, Freizeitaktivitäten gestalten, die ja auch zum Leben dazugehören. Ich habe Leute kennenlernen dürfen, die ja sich in der Kirche religiös für eine Gemeinschaft engagieren. Also das, ich würde es wirklich nicht an einem Menschen festmachen können. Ich kann es nicht mal an einem Bereich festmachen, weil ich das so unterschiedlich finde.
In einer solchen Spitzenfunktion, in der Sie auch waren, bekommt man auch sehr viele Informationen, logischerweise. Ich denke jetzt zum Beispiel nur allein an die Corona-Zeit, wo ich auch immer sage, es ist im Nachhinein so wahnsinnig leicht zu sagen, hätte man anders machen sollen. Ich sage es jetzt ganz ehrlich und persönlich auch hier offen im Podcast. Ich bin froh, dass wir zu der Zeit eine Regierung hatten, die sich für die Menschen vor allem entschieden hat und man nicht wissen konnte, was das Virus wirklich tut, und gesagt, wir müssen die Menschen in erster Linie schützen. Das ist eine völlig richtige Entscheidung gewesen. Ich frage mich jetzt trotzdem, wenn man so viele Informationen bekommt, Entscheidungen treffen muss, und das ist eine enorme Verantwortung, wie wiegt man da richtig ab? Beziehungsweise gibt es auch Dinge, so, das kann ich jetzt den Menschen nicht sagen, weil das für sie zu viel wäre. Gibt es so etwas?
Weiß ich nicht, ja. Ich glaube, also wie macht man es, weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, wie es ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, mit den besten Menschen zu arbeiten. Ich habe immer versucht, die besten Teams zu bauen, in jedem Bereich Leute zu finden, die wesentlich qualifizierter und schlauer sind als ich selbst, und habe einfach versucht, gute Leute um mich zu scharen. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man ein großes Ausmaß an Information und unterschiedlichen Themenfeldern handeln kann, indem man Leute hat, die sozusagen sich intensiv damit beschäftigen, völlig in die Tiefe gehen, Experten in ihrem Bereich sind, und dann im Gespräch mit denen kann man sozusagen deren Vorschläge challengen und nochmal sozusagen diese Leute herausfordern, und dann eine Entscheidung treffen. Das war immer mein Weg und ja, das mache ich jetzt wirtschaftlich so und habe ich früher politisch so gemacht. Damit bin ich immer ganz gut gefahren, aber wahrscheinlich gibt es Leute, die klüger sind und das selber alles machen. Aber wie gesagt, mein Weg war immer zu versuchen, die besten Leute um mich zu scharen.
Die Idee hinter dem Podcast ist ja auch immer herauszufinden bei meinen Gästen, was sie glauben, was im Leben wirklich zählt und wirklich wichtig ist. Was wäre das für Sebastian Kurz?
Kinder. Ja, also ich finde das wirklich wunderschön und großartig. Und darüber hinaus würde ich einfach sagen, jetzt abseits dem familiären, dass im Idealfall sozusagen die Zeit für Dinge zu investieren, die einem Freude machen. Also ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass ich eigentlich Zeit meines Lebens interessante Dinge tun durfte, dass ich immer in Bereichen arbeiten durfte, die mir Freude machen. Ich glaube, es ist schwierig, weil natürlich der Beruf sehr viel Zeit im Leben einnimmt. Wenn das was ist, was einem nicht taugt, das glaube ich, ist furchtbar. Ja, und insofern, ich habe keinen Tipp, weil um Tipp oder Ratschläge zu geben, bin ich zu jung. Aber ich glaube sozusagen, wenn mich junge Leute heute fragen, was ich gescheit oder richtig finde, dann glaube ich, nicht so sehr darauf zu achten, wie ist das Image oder wie viel verdient man oder was heißt das für die Zukunft, sondern ich glaube, man soll Dinge machen, die einem Freude bereiten, die man gern macht, wo man in der Früh aufsteht und sich nicht denkt, am liebsten werde ich liegen bleiben, sondern wo man in der Früh aufsteht und sich denkt, das möchte ich wieder machen. Ja? Weil daraus, glaube ich, entsteht Exzellenz, daraus entsteht was Herausragendes und das ist dann wieder ein Antrieb.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch morgen aufstehen und das machen, was Sie gerne machen. Dankeschön fürs Gespräch.
Vielen Dank.